In der heutigen Folge.
Was sagst du als,
ich greife
als Jurist, der danach genug Zeit hat zum Thema Sicherheitskonzept?
Als Jurist, der danach noch genug Zeit hat. Das klingt so wie eine Figur aus Harry Potter.
Nein, das ist nur die Erklärung in der Gefahrenabwehr generell. Ich komme ja auch ein bisschen aus dem Bereich
Katastrophen-
und Zivilschutz, sagt man immer. Man hat Sekunden bis Minuten für eine konkrete Entscheidung, wenn es zur Sache geht. Juristen haben Tage, Wochen, Monate Zeit, diese Entscheidung dann quer zu lesen und zu überlegen, ob man nicht besser hätte entscheiden können.
Fair und gerecht. Zwischen Paragraphen und Eventalltag.
Wir haben ja als spannendes Thema Sicherheitskonzepte.
Sicherheitskonzepte wollten wir heute genau, das ist ein Thema. Und dann hatten wir noch dieses...
Wo du mir noch unendlich viel beibringen kannst.
Ich versuche es zumindest. Nein, also... Zu zweit sind wir die stärkste Waffe. Ich habe jetzt wieder Waffe gesagt, vielleicht sperrt Spotify jetzt diesen Beitrag wieder oder macht ihn FSK 18. Für die Zuhörer,
Zuhörer,
wir wissen noch nicht, was wir gesagt haben, aber unsere letzte Folge wurde vorübergehend als nicht jugendfrei eingestuft und war nur für quasi zertifiziert Ü18 zu hören. Das mussten wir dann nochmal irgendwie reglementieren. Martin, aber wir haben uns heute auch vorgenommen, dieses Thema Amtssprache ist Deutsch, ihr Vertriebsheinis. Letzteres von dir. Möchte ich darauf hinweisen, letzteres von dir. Aber den wollen wir auch nochmal reingleiten. Wie wollen wir anfangen? Willst du erst über die Amtssprache sprechen oder wollen wir mit der entsprechenden, mit dem Sicherheitskonzept anfangen?
Ich denke, beginnen wir doch mal mit etwas Lockererem, nämlich mit der Amtssprache.
Hervorragend.
Denn da gibt es Defizite, die ich anprangere, schwer anprangere. Also, fangen wir mal ganz von vorne an. Es bleibt immer noch nach deutschem Recht jedem Menschen überlassen, einen Vertrag zu schließen über was man will, und auch in jeder Sprache, die man will. Das ist soweit ganz gut. Ich habe in Vorbereitung des Ganzen eine Sache sogar gefunden. Es gibt zwar Ansprüche, dass man gewisse Bescheide in seiner Muttersprache bekommt, also behördliche Bescheide, aber das Jobcenter irgendwo in Nordrhein-Westfalen, ich schaue jetzt gerade mal, Detmold, das Jobcenter
das
in Detmold,
legendäre Detmold.
Da hat sogar das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen entscheiden müssen, dass ein Bescheidempfänger von Bürgergeld, keinen Anspruch hat, dass der Bescheid in plattdeutscher Sprache verfasst wird.
Das ist witzig. Das finde ich...
Geht bis zum Landessozialgericht sowas.
Das ist echt witzig. Wobei Plattdeutsch, glaube ich, echt eine Herausforderung ist, weil das ist ja eigentlich kein Dialekt, das ist ja wirklich kein Dialekt, sondern das ist ja eine in der Bubble geborene Sprache. Ja, aber das ist trotzdem der Hinweis. Wir hatten das Thema auch mit einem anderen Zusammenhang. Wir haben ja mal von einem größeren Aussteller, war sowieso amüsant, weil es war wieder mal ein Kapitel. Wir sagen ja immer wieder, man ist ja auf Dialog aus, man möchte was, aber es gibt ja immer wieder gerade bei Konzernen, die eine Messe so als einen Lieferanten identifizieren und die wollen dann so Lieferantenerklärungen, Thema Lieferketten, Sorgfaltspflichten, Sicherstellungsgesetz, ja, das soll man dann unterschreiben, dass man keine Kinderarbeit hat oder solche Geschichten. Aber da war mal das, dass man quasi nicht die Anmeldeunterlage benutzen wollte, sondern einen Lieferantenvertrag über den Messestand abschließen wollte. Kann man ja spoilern, kann man eh nicht tun, weil das funktioniert nicht. Aber das Spannende war ja, deutscher Konzern, deutscher Unternehmenssitz, rein englischer Vertrag und er schließt mit den Worten, Rechtsstand ist Deutschland. Es gilt allein deutsches Recht. Diese zwei Signale standen zum Abschluss. Martin, was sagst du dazu?
Kenne ich leider in letzter Zeit von vielen deutschen Großunternehmen, die ihre Internationalität dadurch zum Ausdruck bringen wollen, dass sie nur noch Verträge in Englisch schließen. Und zwar Verträge auf Englisch, auch mit deutschen Firmen. Und grundsätzlich deutsches Recht vereinbart. Das Problem ist, auch schon allein, wenn ich damit anfange, es gibt die englische Rechtssprache. Die englische Rechtssprache basiert auf dem sogenannten Common Law, der Rechtsordnung in Großbritannien oder in den USA. Und es gibt die deutsche Rechtssprache, die eben auf unserem kodifizierten Recht basiert. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass, wenn ich den Begriff wortwörtlich übersetze, er auch wirklich das Gleiche meint.
Das
besonders lustig wird's aber, ja, sorry. Ja,
ich glaube, ich will genau das sagen, was du auch meinst. Besonders lustig wird's ja, wenn es, sage ich mal, Branchen-Speak dann wird. Also ohnehin englische Begriffe.
Exakt, wenn man BWLer auf so einen Vertrag loslässt.
Das ist so ein Thema, da kann ich hier heute erst wieder gesehen, als Rechte und Pflichten eines Gegenübers, ich kann das mal anonymisiert so sagen, Entwicklung von Salesplänen, okay, da kann ich noch mehr, und Target-Account-Listen, ja, dann Pflege von Key-Account-Management, kann man sich grob ableiten, unabhängig davon, dass dann gerät es generell ins Englische rüber, ja, also das sind so, oder gemeinsame Erstellung von Milestones. Das sind Sachen, da kann man sich alles ableiten, was gemeint ist. Aber wenn man sich, was man ja immer vermeiden will, aber man macht ja Verträge, damit es eben gar nicht so weit kommt, wenn man es vermeiden will, das funktioniert nicht, weil dann sitzt da ein Richter, der sagt dann, und Martin, deswegen renne ich ja da auch so oft mit, um das Feeling irgendwie aufzunehmen, der wird dann irgendwann sagen, ich bin zwar der englischen Sprache mächtig, aber da kommen ja zwei Dinge zusammen. Da formuliert man einen Fachbegriff, der vielleicht sogar unterschiedlich ausgelegt wird. Ich meine, ist der Key Account jetzt der wichtige Kunde? Ist es der Verbandspartner? Also das ist genau das Thema. Man muss Dinge, also je präziser man es macht. Es hat mal jemand einen Begriff geprägt, nur Klarheit ist Wahrheit. Also je präziser man ist, umso weniger wahrscheinlich ist es, dass man über etwas streitet. Und dann mischen sich eben schon die Themen und das Grundverständnis. Ich muss übrigens korrigieren, Martin.
Ja, ich hatte da auch.
Martin, ich muss übrigens die BWLer in Schutz nehmen. Also so ein robuster BWLer von
früher. So weit kommt es noch.
Das ist ja aber tatsächlich in den wirklich geschätzten Kollegen vom Vertrieb. Und das muss ich wirklich sagen, den geschätzten Kollegen, weil ich bin dazu ja per se nicht geeignet. Das habe ich mehrfach schon erfahren, ist mir auch mehrfach gesagt worden. Ich bin da einfach zu ehrlich scheinbar oder zu offen oder zu direkt oder ich weiß es nicht. Also absoluter Respekt gegenüber Vertrieblern, aber die neigen ja völlig zu dieser Fantasiesprache. Ja? Das Fantasiesprache, jetzt wird der eine oder andere wieder aufstehen und sagen, Fantasiesprache, Alter, lern mal Englisch. Aber das sind wir beim Thema, die neigen ja extrem dazu.
Nenne es doch so, wie es ist. Nenne es Newspeak. Newspeak,
oh ja.
Das ist ein Begriff aus 1984.
Orwell, Newspeak.
Genau, und zwar die Sprache, die eingesetzt wird, um das Volk gezielt dumm zu halten. Denn wenn ich nur Begriffe oft genug ändere, kommt kein Mensch mehr mit bei der Bedeutung der Begrifflichkeiten. Aber zurück zu dem eigentlichen Kernproblem. Ich meine, ich habe da auch mal in meinem Fundus von Verträgen gewühlt und mein persönlicher Liebling war genau das Gleiche. XY übernimmt die Funktion der Projektleitung für folgendes Projekt mit den folgenden Leistungen. Ist ja soweit ganz gut, ist ein deutscher Satz, aber dann Führung Sales. Mhm. Dann das ominöse Key Accountings, was man vielleicht tatsächlich sich noch herleiten kann. Aber mein Favorit war Stakeholder Management. Da habe ich gleich Hunger bekommen. Budgetierung, Reporting und Product Development.
Ich bin bei Steak schon ausgestiegen. Genau wie du habe ich da mir gerade überlegt, ob T-Bone oder Flank oder... Ja, mein Gott, wie gesagt, also für die Folge werden wir echt gebasht, also. Das weiß ich jetzt schon. Da werden ganz viele sagen, hier die ganzen... Hier, kommt mal in der Neuzeit an.
Naja, Freunde, aber hat schon seinen Grund, warum wir das machen. Aus der einfachen Überlegung heraus. Wir haben es ja gesagt, die Gerichtssprache ist Deutsch. Steht genauso im Gerichtsverfassungsgesetz drin, Paragraph 184. Die Gerichtssprache ist Deutsch. Einzige Ausnahme, das Recht der Sorben, in den Heimatskreisen der sorbischen Bevölkerung vor Gericht sorbisch zu sprechen, ist gewährleistet. Das sind die einzigen, die eine Sonderregelung haben.
Das kriegen wir auch irgendwie hin. Also, aber ja, bevor ich jetzt so sehr als Konterpart zu, wir beide sind ja da völlig einer Meinung. Ich will nur immer ein bisschen gerade rücken. Es soll doch jeder in seiner Bubble, ja, ich meine, wenn sich zwei Anwälte, jetzt bin ja ich schon langsam begabt im Zuhören von euch, ja, aber wenn sich zwei Anwälte unterhalten, dann versteht man ja wenig, ja. Wenn sich zwei Ärzte unterhalten,
versteht man auch kaum
wenn
ein
sich
Wort.
Zwei Ärzte unterhalten, wird schwierig, wenn sich zwei Oberbayern unterhalten, wird es auch komisch. Aber das Thema ist ja einfach nur, es geht einfach bei Verträgen um eine möglichst klare Definition. Man will ja den Vertrag, umfasst man ja genau deswegen, um Missverständnisse auszuschließen. Ich zitiere da mal einen Notar, mit dem ich mich mal unterhalten habe. Da ging es um das Gendern, das Bayern jetzt ja auch ein bisschen in eine Form gepresst hat. Der Notar hat gesagt, er hatte neulich wirklich eine Diskussion in dieser Sache, weil er sagt, ein rechtssicherer Text muss so eindeutig wie möglich verfasst sein. Das ist zum Beispiel explizit als Notar ja seine Aufgabe. Diese wilden, ich verkaufe mein Grundstück an den Sepp, die er ja quasi in Rechtsdeutsch übersetzen muss. Und da sagt er, da gerät er mit Gendersprache als Beispiel relativ schnell an die Grenzen der Klarheit. Und wenn wir das jetzt für uns weiter transportieren, geraten wir eben auch an die Grenzen der Klarheit, wenn wir da Begrifflichkeit nehmen, die, und jetzt haben wir immer von Branchen oder Fachterminologie, es gibt ja sogar Firmenterminologie in dem Thema. Also nur weil die eine Firma einen Begriff so deutet, heißt es ja noch lange nicht, dass es eine andere Firma so deutet. Ja? Das sind Sachen, wo man wirklich einfach aufpassen muss.
Das Problem kann dann tatsächlich nur auch dann aufkommen, wenn es Streit über solche Verträge gibt. Weil dann sind wir nicht beim Gerichtsverfassungsgesetz mit die Gerichtssprache ist Deutsch. Dann sind wir im guten alten BGB drin, und zwar in Paragraph 133 Auslegung einer Willenserklärung beziehungsweise 157 Auslegung von Verträgen. Und nichts anderes machen Gerichte im Zweifelsfall. Die nehmen den Vertrag und legen ihn aus. Nach dem Gesetz, so wie Treu und Glauben und die Verkehrssitte es erfordern und unter größtmöglicher Anstrengung den Willen der Parteien zu erforschen. Aber da ist auch der Wortlaut entscheidend. Denn man hat ja bewusst einen Wortlaut gewählt, um diesen Willen gemeinschaftlich zugrunde zu legen. Und da kann es mitunter eng werden, weil am Ende die Person, die das Urteil spricht, ist, so kann man auch gendern, die Richterin oder der Richter. Und da kommt es dann darauf an, wie legen die einen spezifischen Begriff aus, wie legen die den Grundcharakter des Vertrages aus, wie legen die den Wortlaut aus. Und wenn dem Richter, der Richterin jetzt partout nichts einfällt, was ein Stakeholder-Management sein könnte.
Das sind wir bei dem berühmten im Zweifel für den Angeklagten. Das gilt ja nicht nur im Strafprozess. Also das kennen ja viele aus irgendwelchen Pseudogerichtssendungen. Wenn der Richter Zweifel hat, und auch das ist übrigens ein schöner Irrglaube, viele meinen immer, wenn die Allgemeinheit an etwas zweifelt, ein Richter hat mal relativ deutlich gesagt, er muss zweifeln. Aber wir sind genau bei dem Thema, wenn ein Richter Zweifel an der Korrektheit von etwas hat, dann wird er im Zweifel quasi gegen den Kläger gehen, weil er immer sagt, das ist einfach das Thema. Das ist eine schwierige Geschichte, da sollte man eben drauf schauen. Was ist die Konsequenz aus dem, was wir gerade erzählen? Jeder darf reden, wie er möchte, aber bei Verträgen sollte man sich zurückhalten in diesen neusprachlichen Anglizismen, wie man Abteilungen und Bereiche in deutschen Firmen zum Beispiel auch benennt. Man sollte sich auch zurückhalten, auch wenn man international tätig ist, rein englische Vertragstexte zu verfassen. Jetzt kann man sagen, man will natürlich nicht wie die Gredel- und Blädel-Firma vom Land auftauchen. Wie lösen das wir zum Beispiel bei mir in meinem Unternehmen, das heißt meinem Unternehmen, in dem Unternehmen, wo ich unter anderem mit Verantwortung trage? Wir haben mittlerweile für uns verfasst, dass wir sagen, wenn wir ausländische Verträge schließen mit Nicht-Deutschsprachlern, ist jetzt relativ neu, weil wir ein paar Mal diese Diskussion hatten, machen wir die in zwei Spalten. Wir machen links eine Spalte in Deutsch. Unter dieser ist auch die Unterschriftenzeile. Und rechts daneben machen wir eine Übersetzung, wo wir darauf hinweisen, dass diese Übersetzung nur der Lesbarkeit gilt. Der Vertrag wird aber nur auf Deutsch geschlossen. Das heißt, das Gegenüber hat die Möglichkeit, es sich selber nochmal zu übersetzen oder quasi die angebotene Übersetzung zu wählen. Aber er ist quasi in beiden Sprachen, wird es dem Gegenüber präsentiert. Er unterschreibt aber faktisch nur die deutsche Seite. Bevor Martin jetzt zu Recht sagt, Moment, natürlich muss man dann auch für die eigene Übersetzung nochmal gerade stehen. Weil wenn man dann einen groben Übersetzungsfehler drin hätte, ja, da muss man wieder dafür gerade stehen. Aber ansonsten ist das einfach eine transparente Lösung, wo man sagen kann, okay, und dann sollte man auch noch, da kann man sich aus dem Arbeitsrecht entlehnen, weil man muss ja, da bitte ich niemanden zu nahe zu treten, aber man muss ja den Arbeitnehmer alles quasi, also man muss ja immer davon ausgehen, oder das Gesetz zwingt einen beim Arbeitnehmer immer davon auszugehen, dass der gar nichts kann. Deswegen muss man ja immer erklären, erläutern, es wurde ihm offengelegt und so weiter. Also man kann da auch noch ergänzen, dass Unklarheiten ausgeräumt wurden bei mehrsprachigen Texten. Aber wichtig ist, man sollte, wenn man auf dem deutschen Gerichtsstand auch arbeiten möchte, mit deutschen Texten arbeiten.
Vollkommen richtig. Und was du vorhin beschrieben hast, das ist nicht nur bei euch im Unternehmen so. Das kenne ich tatsächlich auch aus der anwaltlichen Praxis, aus der Zusammenarbeit mit anderen Kollegen. Interessanterweise gerade im osteuropäischen Bereich. Die machen das sehr viel. Also in Ländern, wo noch kyrillisch geschrieben wird, da hast du auf der einen Seite den kyrillischen Text, auf der anderen Seite die englische Übersetzung. Steht drunter, im Zweifelsfall gilt das, was da drüben in Kyrillisch steht. Aber es gibt dieses zweispaltige Prinzip. Und das halte ich tatsächlich für eine clevere Lösung oder so, wie es Gesetze oder teilweise amerikanische Verträge machen, dass man ganz einfach wichtige Begrifflichkeiten am Anfang mal definiert. Kurz reinschreibt, wie ist das zu verstehen? Was verstehe ich unter Key Accounting? Was verstehe ich unter Stakeholder Management? Dann genügt es nämlich, wenn ich später sage, dafür ist A oder dafür ist B zuständig. Weil dann weiß ich weiter oben im Text, was A oder B zu tun haben.
Auch eine, ja, kaufe ich.
Ja, ich denke jetzt genug.
Genug.
Ich meine, sieh es mir nach. Juristen und BWLer, das ist schon lange so sein eigenes Thema. Die einen machen den ganzen Tag nichts anderes als Verträge entwerfen. Die anderen machen den ganzen Tag nichts anderes als Verträge schließen. Und jeder meint, dass er es besser kann.
Sehr schön, sehr schön. Also ich hab ja mal gelernt, also die kompliziertesten Verträge stammen von Nicht-Juristen. Muss ich nur kurzen Ausflug machen. Ich habe erst morgen, nachdem keiner weiß, wann morgen ist und wir das aufnehmen, kann ich das anonymisiert sagen, ein Gespräch mit einem Kunden, der mir klipp und klar gesagt hat, also aufgrund der Erfahrung mit Corona und diesem Krieg, der jetzt ist, also eine Regelung über höhere Gewalt will er auf jeden Fall im Vertrag drin haben. Muss ich jetzt halt, das wird wieder ein kompliziertes Gespräch, weil ich wieder erklären muss, dass höhere Gewalt heißt, weil sie nicht vorab definierbar ist, aber gut, werden wir hinkriegen. Ja, aber da sind wir genau bei dem Thema. Man muss halt gucken, wie kommt man mit dem Thema klar und wie groovt man sich durch dieses Thema durch.
Ja gut, aber hatten wir ja bereits, dass ich regeln kann, wenn so etwas Unvorhergesehenes passiert, dann greift Modus A, B, C. Das ist nicht nur eine nette Idee, das ist sogar sehr sinnvoll, das zu machen. Also insofern muss nur eben klar sein, wir können im Vornherein nicht genau sagen, wofür es greift. Weil wenn ich sage, das gilt nur für Springflut und dann kommt es zum Blitzeinschlag.
Ich wollte jetzt nicht so, tief blicken lassen, aber das wäre jetzt meine Strategie. Ich würde sagen, okay, dann nehmen wir halt Krieg mit auf, aber dann abschließend. Dann schließen wir jede Form der außerordentlichen Kündigung für alles außer Krieg aus. Gut, aber Vertrag haben wir schon ein paar Mal gehabt, beziehungsweise wenn wir gezielt nochmal in andere Punkte bringen, gehen wir doch mal über zum Sicherheitskonzept. Im schnellen Galopp und Ritt.
Genau, Sicherheitskonzept.
Was sagst du als Jurist, der danach genug Zeit hat, zum Thema Sicherheitskonzept?
Als Jurist, der danach noch genug Zeit hat. Das klingt so wie eine Figur aus Harry Potter.
Nein, das ist nur die Erklärung in der Gefahrenabwehr generell. Ich komme ja auch ein bisschen aus dem Bereich Katastrophen- und Zivilschutz, sagt man immer. Man hat Minuten für eine konkrete Entscheidung, wenn es zur Sache geht. Juristen haben Tage, Wochen, Monate Zeit, diese Entscheidung dann quer zu lesen und zu überlegen, ob man nicht besser hätte entscheiden können. Und daraus entstammt meine Grundregel, die ich oft wiederhole. Eine Entscheidung war zum Zeitpunkt, in dem sie getroffen worden ist, immer richtig, weil jeder normale Mensch ja nicht wider besseren Wissens eine Fehlentscheidung treffen würde. Also war sie wohl mit dem Wissensstand in dem Moment, wo sie getroffen worden ist, richtig. So, mal im Rahmen. Aber das wollte ich nur damit anspielen.
Das stimmt. Und da seid ihr ja im selben Boot im Grunde wie Ärzte.
Korrekt.
Die müssen mitunter auch innerhalb von Sekunden eine Entscheidung treffen. Und dann gibt es genug Leute, die hinterher sich wunderbar überlegen können, ja Moment, aus der großen Fachkunde hätte man ja wissen müssen, dass diese Entscheidung vielleicht nicht die... Sei es drum, bei den Ärzten gibt es dafür Leitlinien. Wie behandle ich was? Und diese Leitlinien, wenn ich mich daran halte, dann habe ich erstmal gute Karten auch in einer rechtlichen Auseinandersetzung. Und das Gleiche stelle ich mir bei einem Sicherheitskonzept
vor. Richtig, dann gibt es aber auch bei den Ärzten das Thema Abweichen von Lege Artis. Ja? Wenn ich mich da rausbewege, muss ich für mich überlegen, wie kann ich es im Zweifelsfall rechtfertigen, argumentieren oder belegen. Also nehmen wir jetzt mal Schmerzmittelgabe, Morphingabe. Da gibt es einfach entsprechende Größenordnungen nach Milligramm, je Kilogramm Körpergewicht und Ähnliches. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Palliativpatientin hat, die da einfach schon in einer Dauermedikation ist und man weicht davon ab, dann kann man einfach sagen, ich musste davon ausgehen, dass die Normmedikation nicht ausreichen wird, weil der Körper ja schon dran gewöhnt ist. So, jetzt weg von der Medizin, unterhalten wir uns wieder weg vom Sterben, sondern hin zum Leben. Ärzte sind ja auch fürs Leben zuständig, aber gut. Da sind wir beim ähnlichen Thema. Ich muss mir einen groben Rahmen schaffen, nachdem ich handle, eine Leitlinie für meine Veranstaltung. Und wenn ich davon abweiche, brauche ich natürlich Gründe. Ich kann davon jederzeit abweichen, aber ich sollte eben überlegen, warum. Und wenn wir das jetzt weiterspinnen, kommen wir eben ins Sicherheitskonzept. Aber Martin, erzähl doch erstmal kurz davon, warum der Jurist mal davon ausgeht, dass man ein Sicherheitskonzept braucht.
Wie üblich, weil es irgendwo steht. Und zwar in dem Fall in der Musterversammlungsstättenverordnung. Das steht nicht nur in der Musterversammlungsstättenverordnung drin, liebe Leute in Ravensburg, jetzt gut aufgepasst, denn das steht auch in den einzelnen Versammlungsstättenverordnungen der Länder, sofern sie welche haben, drin, beziehungsweise in den Sonderbauverordnungen. Da steht geregelt, dass ich für Veranstaltungen einer gewissen Größe ein Sicherheitskonzept und einen Ordnungsdienst brauche. Allerdings, da natürlich, sind wir schon wieder bei einem Spannungsfeld. In der Musterversammlungsstättenverordnung steht drin, erfordert es die Art der Veranstaltung, hat der Betreiber, also die Person, die die Versammlungsstätte betreibt, ein Sicherheitskonzept aufzustellen und einen Ordnungsdienst einzurichten. Es gibt es ja nicht nur Betreiber, die ihre eigenen Veranstaltungen machen, sondern gerade auch Gastveranstalter. Auch dazu gibt es dann bisschen weiter vorne Regelungen, aber im ersten Moment geht mal das Gesetz, wenn ich das richtig lese, davon aus, dass die Betreiber ein Sicherheitskonzept zu erstellen haben.
Korrekt, das ist dieses Spannungsfeld, das wir schon ein paar Mal erwähnt haben, dass die Verordnungslage immer einen wilden Ritt zwischen Betreiber und Veranstalter durchführt, weil historisch natürlich in vielen Fällen das identisch ist oder in den anderen Fällen, wir reden jetzt mal einerseits von Messegeländen, in den nicht ganz so professionellen, also in den Veranstaltungs- oder Versammlungsstätten, wo nicht ganz professionelle Veranstalter tätig sind. Thema Vereinsversammlungen und so weiter, natürlich der Betreiber auch der ist, der das Fach-Know-how hat. Da will ich nicht zu sehr spoilern, aber ein sehr wertgeschätzter Kollege, der da tief drin ist in dem Thema, hat mal angedeutet, dass sich da jetzt schon was tut, weil dieses Spannungsfeld natürlich dauerhaft vorhanden ist. So, unabhängig davon sind wir ja immer bei dem Thema, dass der Betreiber außer ein paar Kardinalspflichten relativ viel an den Veranstalter delegieren kann. Da stößt es mir innerlich immer ein bisschen in meinem Selbstverständnis auf, aber so steht es nun mal drin, weil delegieren finde ich schwierig. Ich würde es eher abtreten nennen. Aber wir sind bei dem Thema, dass ich einfach ein Sicherheitskonzept für die Veranstaltung brauche. Und wir sind halt schon, und da muss ich jetzt wieder als Gastveranstalter sprechen, bei der Schwierigkeit, die allermeisten professionellen Messegelände haben natürlich sowas. Aber das passt natürlich nicht immer völlig deckungsgleich auf eine Gastveranstaltung. Die sind nun mal in der Regel auf die reine infrastrukturelle Gebäudesubstanz und Eigenveranstaltung ausgelegt. Das liest sich dann immer, wenn man die mal durchliest, steht dann immer irgendwas von Chef vom Dienst und der Geschäftsführer zu informieren und so weiter. Aber wir beide haben nicht das erste Mal eine in der Hand gehabt, wo ein Veranstalter überhaupt nicht auftaucht. Also wo ein Sicherheitskonzept vorsieht, dass sich ganz viele Menschen über den Abbruch einer Veranstaltung unterhalten, außer dem eigentlichen Veranstalter. Das kommt immer, wenn man das mit der reinen Brille des Geländeeigners mit Eigenveranstaltungen liest. Und das ist natürlich ein Thema, wo man ein bisschen...
Oder ja, dass auf der anderen Seite in den Konzepten hauptsächlich der Blickwinkel auf Veranstaltungen mit reinem Eventcharakter ist. Also Bühnenshows, dergleichen mehr. Und nicht unbedingt mit Blick auf die Messe, wo ich ja auf einmal noch weitere Spieler mit auf dem Feld habe.
Das findet sich
in Form der Aussteller.
Genau, das findet sich teilweise sogar in, ich nenne es immer die Gelegenheitsordnungsbehörden, also Ordnungsbehörden, die jetzt nicht in einem Gebiet tätig sind, wo regelmäßig jede zweite, dritte Woche eine Messe stattfindet. Da finden sich dann so tolle Sachen in Feststellungsbescheiden wie die Mitnahme von Campingstühlen ist zu unterbinden, weil die Flucht- und Rettungswege blockieren können. Also da wird komplett, wie du schon sagst, da wird im Endeffekt der gleiche Feststellungsbescheid für eine Fachmesse oder für ein Open-Air-Konzert genommen. Aber sei es drum. Jetzt haben wir mal kurz den Rahmen gespannt, wo kommt es überhaupt her? Hierzu zwei Feststellungen. Zum einen als Gastveranstalter lohnt es, was heißt lohnt es? Das ist eigentlich unabdingbar, dass man als Veranstaltungsleiter sich A, geländeseitig informiert, ob es ein Sicherheitskonzept gibt, dieses dann auch mal durchliest und dann sich darüber unterhält, wo man dieses noch adaptieren muss. Das ist ein wichtiger Punkt, den man einfach entsprechend anbringen muss, weil, wie erwähnt, viele dieser Sicherheitskonzepte sehr, sehr auf den Blickwinkel einer Eigendurchführung ausgelegt sind. Da macht man auch nichts kaputt, wenn man einfach mal sagt, liebe Leute, da müssen wir uns bitte unterhalten, weil so kann das zum Beispiel nicht funktionieren, weil die Funktion bei uns nicht vorhanden ist oder die Funktion bei uns nicht benannt ist oder ähnliches. Was ist damit gemeint? Also es kann sein, dass ein Geländeeigner eben sagt, bei uns gibt es, Chef vom Dienst taucht immer häufig auf, das ist von einer relativ großen Kanzlei umfangreich dahinter hinterlegt worden mal bei den Musterkonzepten. Ist auch nicht dumm, wenn man eben von geländeeigener Seite geht und sagt, ich brauche noch irgendein Vehikel, dem muss ich einen Namen geben, weil die Geschäftsführung ja auch nicht immer da ist, aber ich will involviert sein und dann benenne ich eben Chef vom Dienst. Den sieht aber halt die Versammlungsstättenverordnung wieder nicht vor und den hat vielleicht ein Gastveranstalter auch nicht. Und da muss man sich halt unterhalten, wie implementiert man das Thema. So, also wie kommen wir dazu? Wir brauchen grundsätzlich erstmal ein Sicherheitskonzept für eine Veranstaltung. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, das kann man ganz kompliziert machen, wissenschaftlich machen, Gefährdungsmatrix, Feuerlöschkonzepte. Da kann man ganz viel reinpacken, weil es ist eigentlich nicht klar definiert, was es enthalten muss. Vereinfacht formuliert meint das Sicherheitskonzept, dass ich mir im Vorfeld strukturiert Gedanken mache, welche Gefahren konkret von meiner Veranstaltung ausgehen können, erwartbar, und was meine vorgeplanten Maßnahmen wären. Da haben wir vorhin schon erklärt, da kann ich von abweichen. Aber man will...
So habe ich das auch immer erklärt, wenn ich wirklich mit 2-3 Worten erklären musste, was ist ein Sicherheitskonzept. Gehen Sie durch, virtuell durch Ihre eigene Veranstaltung und schauen Sie, wo kann was schieflaufen. Und wenn da was schiefläuft, wie reagieren wir drauf?
Also im Endeffekt, das ist kein Drehbuch, das darf man wieder nicht falsch verstehen, aber im Endeffekt ist es so, wie wenn man sagt, ich organisiere einfach den 80. Geburtstag von der Oma Käthe. Ja? Dann überlege ich mir, was mache ich, wenn der Onkel Egon im Stau steht, der soll aber die Rede halten. Naja, dann bereite ich mich vor, dass der Onkel Klaus, ja, weiß, dass er dann vorher was macht. Oder nehmen wir, hier wird immer mal jemand im Hörerkreis auch mal Trauzeuge gewesen sein. Als Trauzeuge, ja, was weiß ich, die Tochter von dem befreundeten Ehepaar trägt die Trauringe. Was mache ich, wenn die an dem Tag hier Scharlach hat? Dann brauche ich jemand anderen, der die Ringe trägt. Mache ich es dann selber, schicke ich einen Hund mit dem Halsband hin. Kommen 2 Schwäne gewackelt, was weiß ich. Also einfach, ich gehe gedanklich durch und sage, erwartbar könnte Folgendes passieren, was quantitativ oder qualitativ eine durchaus berechtigte Störung des Veranstaltungsbetriebs nach sich zieht. Und wie reagiere ich drauf? Konkret kann man es erwähnen, Wetter ist ein Thema. Man kann immer sagen, es gibt grundsätzlich nur ein paar Wetterarten, die jemanden in Mitteleuropa ereilen kann. Zu heiß, zu kalt, zu nass oder zu schwer, Schnee. Das sind mal so die 4 Überbegriffe. Mit diesen 4 Themen werde ich bei jeder Veranstaltung im Jahreswechsel irgendwann konfrontiert. Also sicherlich unterschiedlich. Im Dezember werde ich wahrscheinlich nicht so heiß haben, während ich im Juli nicht so kalt haben werde. Aber ich kann für mich mal definieren, wenn das Wetter zu kalt ist, Eis, gefrierende Nässe, sonstiges, dann reagiere ich wie folgt. Wenn es zu heiß ist, Stichwort Kollaps, Kreislaufthemen, stehende Luft, sonstiges, dann reagiere ich so. Sonnenstiche und so weiter. Wenn ich Schneelasten habe, reagiere ich wie folgt. So, das ist einfach mal so ein Thema, wie ich mich da durchhangeln kann. Da kann ich auch sagen, Auslösung eines Räumungsalarms. Wie reagieren wir dann? Es gibt ja Gelände, wo das automatisiert ist und es gibt welche, wo es nochmal eine menschliche Komponente dazwischen geht. Letztere finde ich immer besser, weil ich immer sage, das ist dann kontrollierter Ablauf. Weil nichts schlimmer als ein automatisierter Vorgang, den man eben nicht stoppen kann, obwohl man weiß, dass es ein Fehlalarm ist. Also die berühmte Durchsage, Ding, Dong, wegen einer technischen Störung verlassen Sie bitte unverzüglich die Halle durch den nächstgelegenen Notausgang. Es ist übrigens auch super, dass diese technischen Störungen, finde ich, kurze Anmerkung am Rande, auch großartig, wenn es wirklich mal was ist. Also es hat ja mal ohne Benennung, aber in einer Halle in Deutschland wirklich gebrannt. Es stieg schon Brandrauch auf, man hat sogar schon Flammen an dem Bühnenvorhang gesehen und es kam wegen einer technischen Störung bitten wir Sie unverzüglich, die Halle durch den nächstgelegenen Notausgang zu verlassen. Also ich bin immer ein Freund von nicht automatisierten Texten, aber Thema zurück, dass man einfach vordefiniert, wenn einfach in der Halle die automatisiert sind, sollte man schreiben, wie reagieren wir, wenn es so ist. Personal wird umgesetzt, Einlasspersonal zieht sich zurück, hilft bei der Entfluchtung. Einfach, dass man solche Sachen erstmal vordefiniert. So, das sind die Sachen, die zu erwarten sind. Martin, da war ein Finger von dir.
Ja, nein, ich bin noch auf Ballhöhe. Ich bin noch auf Ballhöhe. Ich habe es nur gerade für mich tatsächlich sofern möglich intellektuell verarbeitet und da rausgenommen, Bezugnahme auf frühere Folgen. Ein Aspekt, auf den ich tatsächlich schon ein paar Mal ja angesprochen wurde, weil die Leute das gar nicht glauben konnten, das war der Blitzeinschlag damals in Straßburg. Die hatten wahrscheinlich in ihrem Sicherheitskonzept, ist zu nass. Bei Regen in die Zelte.
Richtig.
Ist zu elektrisch. Damit hat keiner gerechnet.
Aber da sind wir beim Thema, da muss ich ja sogar von meinem Konzept abweichen und das habe ich vorhin hier erklärt. Also ich habe gerade mich schon zu automatisierten Dingen geäußert, deswegen, also plane so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich, ist mein persönliches Credo bei dem Thema immer. Ich lese die ja regelmäßig, da gibt es welche, die sind wirklich so weit runter georgelt, dass gerade noch kurz vor der Definition, wie der Entfluchtete dann später in sein Auto einsteigt und Zündschlüssel umdreht, ich übertreibe jetzt ein wenig, aber die sind sehr, sehr, sehr kleinmaßstäblich. Und da sage ich, da sind so viele Unwägbarkeiten drin, die schon wieder schiefgehen können. Im Allgemeinen sollte man so weit, wie ich gesagt habe, eben gerade so weit, wie es nötig ist, planen, weil dann irgendwann ja auch eine Struktur greifen muss, die da heißt Veranstalterstab oder ähnliches, wie man es nennen mag. Einfach ein wichtiger Punkt, wo man sagen muss, wäre es ein kompletter Automatismus, bräuchte man das alles ja gar nicht. Und Automatismen haben eben den Nachteil, dass sie nicht immer auf den Punkt gehen. Also das sieht man bei Waschstraßen, wenn dann mal so ein Dachgepäckträger absegelt oder sowas. Also ein Automatismus ist halt immer nur an der Norm orientiert. Und wir reden ja gerade bei einem Gefahrenabwehrkonzept, Sicherheitskonzept, wie man es nennen mag, von der Nicht-Norm. Also will ich ja nur, sage ich mal, Stufe 1 klären, nämlich bis ich mich strukturiert habe und handeln kann. Ich habe da immer diese Anekdote, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich sie schon mal erzählt habe. Wie gesagt, habe auch einen leichten zivilkatastrophenschutztechnischen Hintergrund. Es gibt da immer wieder die schöne Geschichte einer Übung einer Kreisverwaltungsbehörde, die ihre Durchsagen mal testen wollte und den Lautsprecherwagen durch die Gegend hat fahren lassen. Und dann hat irgendeiner, der den bedient hat, die falsche, das war noch eine Musikkassette, trotz dass es die 2000er Jahre schon waren, dann hat die falsche Kassette genommen und ist da so ein T2-Bulli mit drehenden, oszillierendem Blaulicht und Lautsprecher durch die Gegend gefahren und hat gesagt, es befinden sich starke Bomberverbände im Anflug auf die Bundesrepublik Deutschland, bitte suchen Sie den nächsten Luftschutzkeller auf. Das passiert aus Automatismen, wenn einfach der Vorgang zu sehr automatisiert ist, dann dauert es umso länger, bis man den wieder stoppt. Aber zurück zum Thema. Also, man unterhält sich, man denkt drüber nach, was für Dinge können passieren. Ich habe gerade von den Wetterthemen gesprochen. Was ich noch vergessen habe, ist zu windig. Zu windig ist auch immer ein Thema. Ist auch ein schönes Beispiel, weil bei zu windig kann man sagen, ich nehme alle Installationen im Freibereich raus, ich informiere Aussteller, die vielleicht im Freibereich unterwegs sind. Ich orientiere mich mit meiner eigenen Außenwerbung vor oder im Eingangsbereich, also alles, was nicht durch eine feste Gebäudesubstanz geschützt ist. Und ich weise vielleicht Besucher darauf hin und sage, okay, sie können sich noch im Eingangsbereich länger aufhalten, wir verlängern die Auslasszeiten oder also dass man einfach sich mit solchen Themen beschäftigt. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, man sollte einfach die Vorgänge, die qualitativ oder quantitativ eine Auswirkung auf die Veranstaltung haben, definieren. Dann habe ich gesagt, nur bis zum Punkt X, weil ab dann sollte irgendwann eine Organisationsstruktur greifen. Und diese Organisationsstruktur, wir nennen es bei uns immer der Veranstalterstab, ist ein Bindeglied zwischen Normalbetrieb und Schädigung der Veranstaltung, bei der offizielle Stellen tätig werden. Also wenn eine Halle brennt, ja, wenn eine Gasflasche umsetzt und explodiert, dann reden wir nicht mehr, dass der Veranstalter mit nacktem Oberkörper, Stirnband und Messer quer die Lage rettet, sondern da kommen dann so komische Autos mit Blinklicht obendrauf und die sagen dann schon irgendwann, was los ist. Es geht genau um das Bindeglied dazwischen und dort muss ich einfach sagen, ich treffe gewisse Entscheidungen, die entweder verhindern, dass die Schädigung dazu führt oder die Einwirkung, dass offizielle Stellen tätig sind. Wenn ich das nicht verhindern kann, muss ich zumindest dazwischen einer Schadensminderung folgen. Ich habe gerade erwähnt, Veranstalterstab. Hier sind wir wieder beim Praxisbeispiel. Ich handhabe das so, dass ich mich mit diesem Kreis, der sich, kann man unterschiedlich machen, bei mir ist es normalerweise eben der Geländeeigner, also der Betreiber, Vertreter vom Sicherheitsdienst, Vertreter vom Sanitätsdienst, wenn vorhanden, die Polizeiwache, da fragt man immer ganz nett, weil die sind ja immer ein bisschen eigen, wenn man von ihnen besitzergreifend ist. Reinigung haben wir sehr oft dabei, weil das einfach auch Thema Sauberhaltung von Gängen und so weiter ein Thema ist. Und dann noch strukturell, wo es Sinn ergibt, eben weitere Fachbereiche. An einem Eröffnungstag kann man die Protokollabteilung dazu nehmen oder eben am Tag vorher. Man kann Presse, also das macht man dann situativ. Aber dieser Kreis ist quasi vordefiniert, der Raum, in dem man sich trifft, ist vordefiniert. Und wir treffen uns jeden Morgen, so eine halbe Stunde nach Messeeröffnung, und besprechen einfach die letzten 24 Stunden durch und machen einen Ausblick auf die nächsten 24 Stunden. Das stellt ein paar Sachen sicher. Erstens hat man immer einen sehr homogenen Informationsstand über alle. Das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn etwas passiert, wo man sich ad hoc treffen muss, dann kennt man sich schon, man hat sich auch schon mal Freundlichkeiten oder Nettigkeiten an den Kopf geworfen und man weiß, wo man sich trifft. Man muss sich nicht erst konstituieren. Man kann sagen, wir treffen uns jetzt im bekannten Raum, wir haben eine Lage. Und deswegen empfehle ich, wenn man Veranstaltungen einer gewissen Größe hat, dass man das einfach fest installiert, dass man sich da einfach einmal am Tag, wie es in der persönlichen Planung am besten reinpasst, trifft und immer Rückblick letzte 24 Stunden, Ausblick nächste 24 Stunden. Man kann Dinge nachbesprechen, die nicht ideal gelaufen sind. Man kann Sachen vorbesprechen, die feststehen. Man kann aus den vergangenen 24 Stunden lernen und auf den nächsten übertragen. Also das ist ein unglaublich spannendes Vehikel. Da geht es auch nicht nur um Sicherheit natürlich, da kann man auch mal Allfälliges besprechen. Da fallen aber auch Dinge rein, dass man mal sagen kann, es gibt zu viele Aussteller, denen es in der Halle X zu kalt oder zu warm ist. Oder das sind einfach, das ist ein spannendes Themenfeld. Da muss man schon strukturiert auch durchführen. Also das ist keine Plauderrunde. Da muss man schon sagen, der Reihe nach, jeder seine 2 bis 3 Minuten, kurz, prägnant, was war, was ist. Und jemand, eben der Veranstaltungsleiter in dem Fall, der diese Gruppe, sage ich mal, dirigiert, muss dann auch sagen, okay, das ist ein Thema für später, das machen wir jetzt, da nehmen wir einen Punkt auf, wie reagieren wir drauf? Ziel ist es, dass diese Runde auch Entscheidungen trifft. Also das soll jetzt, wie gesagt, nicht zu politisch sein. Also das bringt, das muss man sehr individuell handhaben, aber das ist jetzt nichts, wo sage ich mal, die Alphas sich gegenseitig an den Kopf werfen, wer jetzt der Wichtigere ist, sondern da geht es schon konkret drum, Problem, Beurteilung, Lösung, nächster Punkt. Ja, das ist mein Vorschlag oder unser Vorschlag in dem Fall zum Thema, wie handhabe ich so ein Thema mit dem Sicherheitskonzept? Ich habe also ein vordefiniertes Thema. Ich definiere Themen, die erwartbar sind, vor. Und in bis zur Stufe 1 und ab der Stufe 2 treffe ich mich mit einem Lenkungsgremium und beurteile weiter. Und Sachen, die einfach überhaupt nicht planbar sind, muss ich so aus diesem Zyklus rausnehmen. Dann wiederum kann man aber überlegen, wo man sich bedienen kann. Also ich sage jetzt mal vereinfacht, wenn ich Schneelasten vordefiniert habe, ich habe aber durch Dauerregen eine gewisse, sagen wir mal, Pfützenbildung auf dem Dach und dadurch eine Last obendrauf, dann kann ich mich dem Punkt ja bedienen. Martin, du hattest eine Frage?
Ja, bei diesem Lenkungsgremium, wie regelt sich da für den Ernstfall? Das klar, dass vorbesprochen wird, was kann passieren, wie reagieren wir, ist klar. Aber jetzt ist Ernstfall. Wie regelt sich da die Hierarchie? Wer hat da das Sagen? Weil Beispiel Feuer, da denke ich mal, dass die Feuerwehr mehr Fachkunde und mehr zu sagen hat, als beispielsweise die Vertreter von der Reinigung.
Das sind wir jetzt dann schon in, sage ich mal, BOS, also Behördenorganisation mit Sicherheitsstrukturen, oder mit Sicherheitsaufgaben, da musst du trennen. Die operative Einsatzleitung vor Ort, ein Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort, wird sich nicht in so einen Kreis reinsetzen. Dem sein Auftrag ist erstmal Feuer, Angriff, Sicherstellung, Abschnitte bilden. Gleiche gilt für Polizei, Rettungsdienst und so weiter. Das Thema ist A, dieses Gremium soll erstmal schauen, bis zum Eintreffen Maßnahmen einzuleiten, zum Beispiel eine Räumung. Das muss man als Veranstalter veranlassen. Idealerweise ist er dann abgeschlossen, bis die Feuerwehr kommt oder die Blaulichtorganisationen. Wenn nicht, auch das sollte man vordefinieren, braucht man einen Verbindungsmann, der dann da hingeht und sagt, hallo, ich bin hier mit vom Veranstalter. Wir haben Folgendes schon veranlasst. Erstens, zweitens, drittens. Wir reden ja hier schon wirklich vom Super-GAU. Das ist ja was man weit nach hinten stellt. Je öfter man das aber macht, umso souveräner kann man das handhaben. Wo man wieder ist, wenn man nicht direkt im Operativen schon ist, also es brennt schon, sondern ein klassisches Beispiel ist, Gott sei Dank und Gott bewahre, ist die Zeit ein bisschen rum, aber früher waren immer so Bombendrohungen so ein Highlight in Anführungszeichen, leider, aber es war nicht selten und da hat man sich getroffen, da kommt dann zum Beispiel jemand von einer Behörde dazu und der sagt dann vielleicht schon, ich setze mich mal zu Ihnen ins Gremium rein, wie gehen wir mit dem Thema um? Die gleichen Strukturen gibt es ja im Hintergrund, wenn ein Ereignis größer wird. Also wenn nicht nur ein Teil der Halle brennt, das wäre jetzt ein operatives Ereignis. Also das wird in jeder Stadt, die ich jetzt kenne, eher im operativen Einsatzführungsthema vor Ort geregelt. Wenn aber mehrere Hallen betroffen sind, werden wir in jedem Bundesland schon in der Ebene der örtlichen Einsatzleitung, technischer Einsatzleitung, heißt wieder unterschiedlich, Föderalismus-Thema. Aber da wird sich im Hintergrund immer ein eigener Stab ja nochmal bilden, wo die zusammensitzen. Und die muss man nur koppeln. Wobei, da sind wir beim Thema, wo sich irgendwann der Veranstalterstab auch auflösen wird und im Endeffekt in den anderen Stab übergehen wird. Weil dann brauchen die, das ergibt sich ja auch daraus, ich habe vorhin schon ein paar Runden aufgezählt, der Sicherheitsdienst ist irgendwann als Sicherheitsdienst nicht mehr so relevant, weil der hat sich ja mit entfluchtet. Es ist dann sinnvoll, wenn man sagt, wir haben hier jemand, der hat den Schlüssel. Aber der Sicherheitsdienst ist dann nicht mehr operativ tätig. Die Reinigung, die kommt auch erst wieder ganz später. Und der Veranstalter hat damit ja auch seine Rolle weg, sondern dann geht es der Feuerwehr im Endeffekt oder den Blaulichtorganisationen drum. Ja, wissen Sie, was da in welcher Halle, haben wir noch irgendwas, worauf wir achten müssen? Also da ist man dann ja irgendwann nur noch Bindeglied und Zulieferer. Habe ich das? Man hat mir mal gesagt, wenn man es nicht in wenigen Worten erklären kann, hat man selber nicht verstanden, aber ich weiß nicht, wie ich es einfacher erklären soll.
Nein, ist für jemanden, der von viel eine Ahnung hat, aber nicht von Technik und technischen Abläufen, war das tatsächlich wieder mal sehr lehrreich. Das ist etwas, was ich ja so an der Veranstaltungsbranche, am Veranstaltungsrecht schätze. Man lernt nie aus. Es gibt immer was Neues. Immer wenn du denkst, so, jetzt hast du mal alles gesehen, jetzt kann dich nichts mehr überraschen, kommt irgendwer ums Eck und hat wieder was Neues. Und deswegen, es schadet nie, sich da auszukennen. Gibt leider viel zu wenige, die es tun.
Das ist ja auch ein Thema, weil wir gerade beim Thema Feuerwehr sind. Also Feuerwehr ist ja oft auch Fluch und Segen. Es ergibt wirklich Sinn, ab einer gewissen Größe da auch einen engen Austausch vorab zu pflegen. Ich weiß, das macht nicht jede Feuerwehr auch gerne. Die haben ja auch immer ein bisschen was zu tun im Tagesgeschäft. Aber die Feuerwehr, wenn die unkontrolliert zufährt, ist tatsächlich in sich, einerseits ist es immer toll, die machen Feuer aus oder retten Menschen oder löschen, retten, bergen, schützen, ne, wissen wir ja nicht. Aber wenn so wegen einem Fehlalarm in eine laufende Veranstaltung so ein Löschzug oder kleiner reinbricht, die fahren dann natürlich langsam, aber Blaulicht und so weiter, und die sind ja auch in ihrem Schema und es ist auch richtig so, also die Feuerwehr ist für mich, auch wenn ich aus diesem Fachdienst nicht stamme, aber eine der professionellsten, weil die wirklich immer nach Schema F arbeiten. Also auch wenn die schon bei der Anfahrt denken, das ist ein Fehlalarm, steigen die trotzdem hier mit vollem und Atemschutz und Beil in der, oder Halligan-Tool in der Hand und so. Also die steigen da schon so combat ready aus. Und es kann bei einer bestehenden Veranstaltung zu einer Beunruhigung und eventuell zum Fluchtverhalten führen. Also ist das tatsächlich auch ein Thema, das man beplanen muss. Weil der pure Alarm, auch wenn es ein stiller Alarm ist, es gibt ja alarmierende, also wahrnehmbare Alarme, es gibt stille Alarme, wo nur die Feuerwehr Bescheid weiß. Auch da muss man sich als Veranstalter Gedanken machen, wie gehe ich denn damit um? Also wie kommt, in vielen Geländen ist es geregelt, aber auch wieder nicht in allen, wie kommt ein Rettungswagen ins Gelände? Wie kommt die Feuerwehr oder wo fährt sie an? Wie verhalten wir uns, wenn wir wissen, wir haben einen stillen Alarm? Also für uns steht immer fest, egal bei welchem Gelände, wenn es einen stillen Alarm gibt, bereiten wir uns per se, auch wenn wir wissen, es ist ein Fehlalarm, weil wir wissen, da ist eine Gastronomie drunter und ein Kollege oder Mitarbeiter ist zufällig oder gezielt vor Ort und sagt, Dampfbildung unter der Industriespülmaschine und so weiter, dann bereiten wir uns trotzdem sicherheitshalber auf eine Räumung vor. Warum tun wir das? Weil durch das Erscheinen der Feuerwehr eine Beunruhigung entstehen kann, die ein Fluchtverhalten auslösen kann. So.
Vollkommen klar. Die Leute sehen die Feuerwehr anfahren und jeder vernünftige Mensch bleibt zumindest stehen und schaut, was machen die da. Und wenn die bei mir stehen bleiben und in meine Richtung laufen, dann laufe ich erst einmal in die andere. Weil
hatten wir tatsächlich immer, wir hatten es auch mal bei einer bestehenden Veranstaltung. Ich meine, das sind dann teilweise schon skurrile Szenen, weil da erkennt man auch so Grundcharaktere von Menschen. War Gott sei Dank noch kurz vor der Eröffnung. Aber es war schon so, dass eigentlich die meisten Aussteller dort waren und da konnte man schon so eine Bewegung absehen. War also Alarm in der Halle, ist vermeintlich, man weiß es bis heute nicht genau, aber wohl ausgelöst worden, weil eine, ich sag mal, mechanisch wirkende Heizung eine Stauballagerung quasi verkohlt hat und dadurch ist was entstanden, was einfach den optischen Melder aktiviert hat. Dadurch wurde, wie besagt, ich mag Automatismen nicht, aber obwohl bekannt war, es ist ein Fehlalarm, wurde die automatische Räumungssignalisierung aktiviert. Manche haben ihren Kaffee weitergetrunken, manche sind rennend aus dem Gebäude raus, manche sind normal rausgegangen, manche haben nur sich beschwert, dass es so laut ist, wann wir das Ding mal ausschalten. Also es sind schon unterschiedliche Sachen. Und Feuerwehr ist genau das Thema, was ich gesagt habe. Professioneller Fachdienst, die lassen sich nie aufhalten, die gucken immer selber. Also da kann man auch nochmal anrufen und sagen, Leute, Fehlalarm, ich traue mich wetten, 9,5 von 10 fahren dann trotzdem weiter an, weil sie sagen, das gucken wir uns an, also da muss man sich drauf einstellen. Fairerweise, das liegt auch oft genug daran, weil die haben schon erlebt, dass jemand anruft und sagt, es war nichts und dann fahren sie später hin, weil dann alles brennt. Ne? Statt uns. Gut, aber genug von Feuerwehr.
Nein, das, weil du es meintest, das wird ja auch ein Thema sein, dass die Leute sich das anschauen wollen. Ui, Feuerwehr. Und das trägt bei Veranstaltungen, Leben von vielen Menschen, natürlich auch nicht dazu bei, dass da der Job einfacher wird oder dass die, die eh schon Panik haben, beruhigter werden. Aber was nehmen wir aus der heutigen Sendung an Lektionen mit? Erste Lektion: Vermeidet um Gottes Willen denglische Verträge. Wenn, dann macht sie ganz in Englisch, sei es drum, aber bitte eigentlich schaut, dass ihr sauber definiert, wer ist für was zuständig und verwendet keine, wie es neudeutsch heißt, Buzzwords in bindenden Verträgen.
Auch wenn es nicht populär ist, Amts- und Rechtssprache ist Deutsch. So. Weiterführend, genau. Thema Sicherheitskonzept. Beschäftigt euch oder sie sich mit ihrer Veranstaltung, beurteilen sie, was von der Veranstaltung an sich für eine Schädigung ausgehen kann oder könnte, die qualitativ oder quantitativ Auswirkungen auf das Gesamte hat. So, und da überlegen sie sich, wie kann man darauf reagieren, wie gehe ich mit dem Thema um? Das bringt auch Ruhe und Routine in alle Mitarbeiter rein. Das sollte man auch alle Mitarbeiter abholen, weil nichts Schlimmeres, als wenn der Mitarbeiter, der genau gar keine Ahnung hat, wie es funktioniert, dann der Erstaufnehmende einer Schädigung ist. Behandelt er das Thema?
Der Fragen beantworten muss.
Oder Maßnahmen einleiten muss. Und dann gucken Sie parallel, dass Sie eine Struktur im Tagesbetrieb aufbauen, die dabei auch durchaus sinnvoll und zweckmäßig ist, die Sie im Eskalationsfall aber gleich weiter nutzen können, weil dann gibt es die schon, sie ist vordefiniert und sie findet sich nicht erst, wenn es losgeht. Ja, das ist in wenigen Worten, dafür haben wir echt viel gesprochen, genau. Dafür, dass man so einfach zusammenfassen kann.
Ja, genau. Dafür können wir ja jetzt offen sagen, dass wir eigentlich uns überlegt haben, diese Aufnahme nochmal zu verschieben.
Das liegt einmal
aber an dem... konnte man doch einiges
das liegt
erzählen.
Einmal an dem Hustebär in der anderen Leitung hier, dem Martin Glöckner, der leicht erkältet ist. Und zum anderen an mir, der heute etwas mehr Termine hatte, als er wollte. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut ab. Ja, Eigenlob stinkt. Das müssen die Hörer beurteilen. Aber ich glaube,
wir haben zumindest,
jetzt wollte ich schon Content sagen, wir haben Inhalt geliefert. So.
Sehr gut.
Dann geben wir an unsere virtuelle Intelligenz ab und verbleiben. Wir wünschen Ihnen...
bedanken uns für die Aufmerksamkeit.
Genau, bis zum nächsten Mal. Es gibt noch 3 Folgen.
Bleiben Sie uns gewogen.
Ah, das war meiner. Den habe ich jetzt schon nicht mehr gebracht, weil er...
In der ersten Staffel. Staffel 2 wird dann ja expandiert. Das wird
richtig,
dann
da gibt es dann auch hier einen eigenen bildgebenden Kanal dazu. Da sitzen wir dann immer im virtuellen Gerichtssaal.
Jeremy Clarkson geht dann zu Amazon. Wird alles größer, besser und mit mehr Explosionen.
In diesem Sinne, haben Sie weiterhin schöne Veranstaltungen, kommen Sie gut und sicher durchs Jahr. Bis zum nächsten Mal. Danke.
Bis dann. Auf Wiederhören.